Wie viel Platz braucht Franzi?
Viel.
Mhm.
Doch, Franzi hat schon immer irgendwie viel Platz gebraucht.
Fünf,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung.
Wir kennen uns jetzt seit fast 10 Jahren, glaube ich. Und es blieb irgendwie nie so richtig Zeit, mit dir mal so über alles zu reden oder all das zu fragen, was ich schon immer von dir wissen wollte, weil wir uns immer in so sehr offiziellen Anlässen getroffen haben, so Weinmessen oder Veranstaltung. Und Anfang des Jahres dachte ich bei der Planung dieser ganzen Reihen, jetzt frage ich mal Franzi, ob sie Lust hätte. Und jetzt umso mehr freue ich mich, an diesem Sonntag hier in Kaltstadt bei dir am Küchentisch zu sitzen. Und die erste Frage ist, Franzi, was ist die Pfalz für eine Region zum Leben für dich?
Gute Frage. Die Pfalz ist für mich eine super offene Region, also was die Menschen angeht, eine sehr zugewandte Region, eine sehr gesellige Region zum Leben. Wunderschön, also von Nord bis Süd unterschiedlich, aber total, total schön und eine sehr, also das, was ich halt wirklich extrem hier schätze, ist einfach so diese Geselligkeit. Mhm. Na, das fängt ja mit den Weinfesten an, über die, keine Ahnung, Weihnachtsmärkte und alles Mögliche, aber so, ja, eine gesellige Gegend, in der ich mich wirklich wohlfühle.
Wie würdest du dein Leben hier beschreiben?
Mein Leben hier. Es ist klar mittlerweile durch Kind getaktet. Ne? Also man hat natürlich Beruf, man hat Familie, Hobbys beziehungsweise Garten, was man halt irgendwie noch nachverfolgen möchte. Es ist ein sehr aktives Leben hier. Ohne jetzt aktiv in Richtung Sport zu gehen, sondern aktiv, weil einfach viel los ist. Viel los, so im, klar, im Beruf, logisch, ne? Aber auch viel los in irgendwelchen Sachen rund um die Familie, aber auch Veranstaltungen hast du hier noch und nöcher, die du dann besuchen kannst. Ja.
Und Kaltstadt, ich bin gerade, ich glaube, 10 Runden einmal bis zum Weingut, dann hoch zum Annaberg, also Richtung Annaberg, mhm, und wieder gedreht, weil ich viel zu früh war. Wie ist Kaltstadt?
Kaltstadt ist so ein kleines Dorf, was immer 1200 Einwohner, glaube ich, sind. Ja, ist irgendwie natürlich auch einige Zugezogene, ne? Viele, die auch Richtung Ludwigshafen arbeiten. Aber ist, ja, es ist irgendwie so ein Weinbauort, in dem sich's gut leben lässt. Das ist von der Infrastruktur her ein bisschen schwierig, was jetzt so, das hast du ja schon selbst auch gemerkt, ne, was so Bäckerei, Metzgerei oder sowas angeht. Also Einkaufen ist hier nicht mehr. Oder es gab früher einen Bäcker, es gab auch einen Metzger. Beides gibt's nicht mehr. Dafür haben wir jetzt einen Friseur. Aber an sich als Familie, so für das Leben grundsätzlich, ist Kaltstadt echt schön und auch nett. Was jetzt aber halt das ganze Drumherum angeht mit Supermärkten oder sowas, da muss man natürlich dann ausweichen. Aber wir haben eine Schule und einen Kindergarten, insofern auch wunderbar. Und die diverse Weingüter und natürlich Restaurants. Also man könnte überleben hier ohne. Aber ja. Also einkaufen halt eben dann außerhalb.
Bist du hier geboren, aufgewachsen?
Oh nein. Nee, ich komme ganz ursprünglich, also geboren in Heidelberg. Also ich habe auch quasi mein Herz in Heidelberg verloren. Bin die ersten 6 Jahre in Neckarstein auch aufgewachsen mit meiner Familie. Und dann haben sich meine Eltern getrennt und wir sind mit meiner Mutter in den Odenwald gezogen. Ja, sorry, wenn meine Stimme so ein bisschen verkratzt ist. Die Erkältung ist aber zum Glück nicht ganz durchgekommen. Genau, wir sind eigentlich im Odenwald dann, oder der Odenwald ist eigentlich für mich so die richtige Heimat, wo ich sage, da bin ich aufgewachsen, weil die ersten fünf, sechs Jahre, das war, klar kann ich mich daran erinnern, aber das, wo ich irgendwie halt lange war und wo mein Herz auch wirklich noch dran hängt mit Freunden und Familie, das ist der Odenwald. Also Waldmichelbach, ist so die Heimat. Da wohnt auch meine Mutter noch mit meiner Schwester, also deren Familie wohnt auch dort. Genau, mein Vater in Freinsheim mittlerweile, hier in der Pfalz. Ja.
Aber ist Kallstadt auch so ein bisschen Heimat geworden, auf eine gewisse
Art? Ist schon, ja, ist schon. Also zum Leben auf jeden Fall, aber das Herz hängt noch am Odenwald und an der Bergstraße. Also ich habe auch, bevor ich dann in die Pfalz gekommen bin, habe ich noch, keine Ahnung, weiß nicht, was waren es, 5, 6 Jahre in Weinheim gewohnt. Und bin da auch ehrlich schweren Herzens weggegangen, weil ich die Region einfach wunderschön finde und liebe und auch so Richtung Nord, Richtung Süd, Richtung Heidelberg oder Richtung Darmstadt hoch. Das ist für mich einfach eine total ansprechende Gegend und du hast so viele Möglichkeiten und lustigerweise habe ich es vorher nie, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe es irgendwie nie hier rüber in die Pfalz geschafft. Da war, keine Ahnung, ob der Neckar, der Rhein, ob die das quasi so das die unsichtbare Grenze war, aber irgendwie sind wir halt mehr Richtung Heidelberg, Richtung Mannheim oder auch mal Richtung Frankfurt unterwegs gewesen und nie wirklich, auch ausflugstechnisch, nie in die Pfalz.
Du hast gerade gesagt, dass deine Heimat immer noch so woanders liegt und nicht hier. Was macht für dich Heimat aus? Also wie willst du Heimat beschreiben?
Viel mit in Verbindung mit Menschen, in Verbindung mit so einem Wohlsein-Gefühl. Also ich fühle mich im Odenwald einfach, das sind aber auch Erinnerungen, die da nochmal dazu beitragen. Das schwingt halt irgendwie alles mit. Also das ist so eine Kombination aus so einigen Sachen. Gewachsene langjährige Freundschaften, die Familie sowieso. Ja, das ist und einfach so ein Ankommengefühl. Also da, wo man nie irgendwie das Gefühl hat, man fühlt sich unsicher oder unwohl. Man kann immer wieder hinkommen, auch ungefragt. Na, das sind so Zustände, die ich total gern mag. Was nicht heißt, dass das hier nicht auch vorhanden ist, ne, das nicht, aber so in der Größe und in der Menge ist das einfach der Odenwald, ja.
Du kamst 2013 nach dem Studium zu Köhler-Hubrecht und arbeitest dort als Kellermeisterin.
Mhm.
Wann gab es bei dir im Leben so diesen initialen Weinmoment, dass du dein Arbeitsleben dem Wein widmen willst oder dass du da drin arbeiten möchtest?
Den Initialmoment, also eigentlich hatte ich, also in meinem ersten Beruf war ich Reiseverkehrskauffrau. Das war eine Ausbildung, die ich gemacht habe nach dem Abitur. Und habe irgendwie recht schnell gewusst, dass so die Büroarbeit nicht das Ende meiner Tage sein wird und auch nicht langfristig meine berufliche Zukunft sein wird. Ich habe dann nach der Ausbildung ein Dreivierteljahr Neuseeland bereist, von Nord nach Süd, habe auf Farmen gearbeitet, habe da komischerweise noch gar nicht so den Dreh zu oder die Verbindung zu Wein gehabt. Oder was heißt komischerweise, war halt einfach so. Und bin wieder zurück in die Weinbranche, in die Reisebranche und habe da verschiedenste Bereiche durchlebt, durcharbeitet, Insolvenzen mitgemacht. Also so irgendwie kreuz und quer so, dass ich irgendwie gedacht habe, also irgendwie kriege ich immer hier Zeichen vorgehalten, dass es eigentlich so nicht sein soll. Und nach Neuseeland wusste ich, da war es bestätigt, dass ich halt die Büroarbeit nicht mein Leben lang machen wollte. Das war aber so der sichere Weg. Ne? Also du fängst da einfach wieder an, wo du aufgehört hast, und dann kann man sich ja nochmal umorientieren. Und ich war dann 2008 für die BASF, fürs Reisebüro der BASF tätig und habe in der Kantine einen Hobbywinzer kennengelernt, lustigerweise. Also es war sogar beim Mittagessen einfach so über den Tisch angefangen zu erzählen. Und dann sind wir halt auf das Thema Wein auch zu sprechen gekommen. Und er hat mich dann gefragt, also wenn dich das Thema interessiert, komm doch einfach mal vorbei. Wir sind eine Gruppe von Hobbywinzern, haben einen kleinen Weinberg, Neustadt an der Weinstraße. Alle zwei Wochen samstags treffen wir uns. Das, ne, berührt dich ja auch nicht von der Arbeit her. Und dann habe ich gedacht, ja, könnte eigentlich interessant sein. Und ich hatte im Vorfeld schon damit geliebäugelt. Ich weiß gar nicht, warum. Wein, das Thema vielleicht in Verbindung mit der Bergstraße, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch in Weinheim gewohnt habe, rund um Weinberge, ne? Weingüter auch. Und wir haben so im Freundeskreis auch hier und da mal eine Weinprobe gehabt, wo irgendwie so die anderen sich immer lustig gemacht haben, wenn ich mich da irgendwie so, keine Ahnung, etwas ambitionierter bei Verkostungen geäußert habe, ne, dann fanden sie das so ganz lustig, aber ich habe das halt ernst gemeint, ne, und ich fand das einfach spannend und interessant. Und dann habe ich das ein Jahr lang gemacht mit den Hobbywinzern in Neustadt, denen ich auch echt dankbar bin, dass ich das machen konnte, wirklich. Also wir haben den Weinberg bewirtschaftet, das wurde aber in einem Weingut selbst, wurden die Trauben dann ausgebaut oder der Wein ausgebaut oder Trauben verarbeitet, der Wein ausgebaut. Und dann hat man quasi für die geleistete Arbeit x Flaschen bekommen, hat noch einen kleinen Obolus dazu bezahlt. Und und das habe ich dann ein Jahr gemacht und hatte geguckt, ob es in Geisenheim die Möglichkeit gibt. Habe noch überlegt, könnte auch nur die Winzerausbildung machen. Ich war dann aber auch irgendwie recht spät dran und die meisten Betriebe hatten schon entsprechend Azubis. Und dann gab es in Neustadt an der Weinstraße den dualen Studiengang Weinbau und Önologie in Verbindung mit der Winzerausbildung. Und da ich dann zu dem Zeitpunkt schon 7 oder 28 war, habe ich gedacht, ist vielleicht ganz gut, wenn du das miteinander kombinieren kannst, als nur die Ausbildung und dann das Studium hinten dran zu hängen. Und habe mich dann kurzfristig entschlossen und habe glücklicherweise vom Arbeitgeber auch da keine Steine in den Weg gelegt bekommen. Das war zu dem Zeitpunkt auch gerade die Bankenkrise, wo so ein bisschen Unsicherheit war oder eigentlich fast froh war, wenn die Leute eigenständig gesagt haben, sie gehen, anstatt dann eben kündigen zu müssen. Und dann haben wir uns da geeinigt und dann, habe ich meinen alten Beruf gekündigt und bin in die Pfalz gezogen.
Was führte zu Köhler Ruprecht? Ich meine, das ist eins der wahrscheinlich traditionsreichsten und auch eins der berühmtesten Weingüter aus Deutschland, gerade im internationalen Kontext.
Ja.
Man spaziert ja, glaube ich, nicht einfach rein und sagt, ich bin jetzt hier dürftig Kellermeisterin bei Ihnen.
Nein. Also ich habe mit einem Freund vom Studium während der Ausbildung oder während des Studiums haben wir eine Weinprobe bei Köhler Ruprecht gehabt. Der kannte den Dominik auch gut. Und dann hat der mich irgendwie drauf angesprochen hier. Der Dominik hat ihn kontaktiert. Die suchen jemanden für den Verkauf, also der einfach hilft oder die einfach hilft, Weinproben zu machen. Zu dem Zeitpunkt war ja der Johannes auch noch bei Köhler Ruprecht. Und und das habe ich dann mit angefangen oder habe das während dem Studium quasi angefangen. Und ich weiß gar nicht, wieso ich kann mich an das Gespräch mit Dominik überhaupt nicht mehr erinnern, aber das ist schon so lange her. Aber irgendwie kam dann irgendwann die Frage auf, ob ich nicht danach quasi anfangen möchte. Also ich habe die duale Ausbildung ja hier in Kaltstadt beim Wolfgang gemacht, das hieß damals noch Weingut Horcher. Habe auch die komplette Ausbildung dort gemacht, habe zwar noch ein paar Praktika auch gemacht in anderen Weingütern, habe aber an sich den Ausbildungsbetrieb nicht gewechselt. Und ja, und als das Angebot dann eben kam, ich gesagt so, ja, cool, gerne.
Hast du eine Idee, warum Dominik, ich meine, jeder würde von denken, von außen würde jemand suchen mit Erfahrung, der dieses Schiff, dieses Riesenschiff da irgendwie leitet. Warum hat Dominik das aus dem Bauchgefühl, aus einer Intention dich gefragt?
Ich glaube, also der Dominik ist eher auch so ein Bauchmensch, ne? Also der entscheidet schon viel aus dem Bauch heraus und hat da, glaube ich, auch ein ganz gutes Gespür für. Er war ja selbst noch gar nicht so lang in dem Betrieb. Ne? Er ist 2010 ist er gekommen und hat vielleicht einfach auch jemand gesucht. Also ich weiß nicht, also die genauen Gründe kann ich dir gar nicht so sagen. Aber ja, vielleicht hat er irgendwie gedacht, dass das einfach so auch menschlich passen könnte in Verbindung mit Johannes und ihm, die beiden quasi zu unterstützen.
Jo, kurze Erklärung, Johannes Lochner,
ja,
heute
genau,
Rohstoff-Weinhandlung, genau. Sehr zu empfehlen, um was hier unbezahlte Werbung einfließen zu lassen. Aber wie findet man sich dann so zusammen in einem Weingut und wird ein Team?
Wie findet man sich zusammen? Also für mich war das ja nach der Ausbildung schon auch ein komplett neuer Betrieb. Ne? Also ich musste irgendwie ja auch vieles neu lernen, viele Herangehensweisen oder Arbeitsweisen neu lernen. Aber das war, ich glaube, am Anfang auch für alle Beteiligten, weil der Bernd ja auch noch gar nicht so lange weg war. Also Bernd Philippi, der Vorbesitzer, der war ja beratend noch bis 2012 im Weingut. Das war einfach so eine gemeinsame Suche nach dem richtigen Weg. Und ich glaube, wir haben uns da, ohne dass jetzt da irgendwie was exakt in Stein gemeißelt vorgeschrieben steht, ich glaube, da war einfach vieles, weil es noch eine recht junge Umstellung war, hat sich das einfach für uns so Stück für Stück ergeben.
Du hast es gerade schon gesagt, Bernd Philippi hat ein Jahr zuvor das Weingut dann endgültig verlassen. Mhm. Hast du jemals Druck und Last gespürt oder Erwartungshaltung, dieses übergroße Erbe zum Teil zu übernehmen?
Nee, ich persönlich nicht, nee. Ich glaube, das ist aber für den Dominik und den Johannes nochmal anders gewesen, weil sie unter ihm auch gearbeitet haben. Das habe ich aber nie. Ne? Also er war zu dem Zeitpunkt ja schon weg aus dem Weingut. Ich habe ihn im Vorfeld, wo ich dann die Weinproben auch gemacht habe, da habe ich ihn immer mal gesehen, aber das war ja nie ein wirkliches Arbeiten mit ihm oder unter ihm. Insofern, was jetzt ihn angeht, nicht. Und durch Dominik als Geschäftsführer, nee, habe ich das auch nie, war mir nie so oder wurde mir nie so auferlegt, ne, oder irgendwie so ein großes Ding draus gemacht.
Mm-mm. War das ein Vorteil für den Anfang, dass du da so ohne Druck und also für dich selber frei spielen konntest?
Ja. Also ich bin ja auch nicht als Kellermeisterin eingestellt worden. Ne? Es ging eigentlich so ein bisschen quasi alles, ne? Also Unterstützung für den Johannes im Keller, aber auch Etikettieren, Verkaufen, im Büro. Also ich habe irgendwie wirklich alles gemacht, außer jetzt draußen im Weinberg. Da war ich fast gar nicht. In der Lese habe ich mal mit draußen mitgeerntet, aber an sich war es eher die Arbeit im Weingut. Und als der Johannes dann wegging 2014, also im August 2014, ja, keine Ahnung, das war jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht, also es ist echt so schwer, sich daran zu erinnern, wie die genaue Situation damals war. Aber da war dann klar, dass ich irgendwie dass ich es einfach probiere. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der Dominik mich gefragt hat, hier, würdest du, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne arbeitet, ne? Also der einfach irgendwie mit dem Produkt arbeitet, ob das jetzt Wein ist oder Garten oder sonst irgendwas, aber ich brauche irgendwie meine Hände oder ich muss in Bewegung sein zum Arbeiten und bin jetzt, deshalb bin ich ja aus dem Büro weg. Ja, also deshalb wollte ich einfach nicht mehr nur noch am Computer sitzen, weil ich eben meine Hände benutzen wollte. Und für mich war das quasi voll der Glücksgriff und auch die absolute Chance, da irgendwie so das zu verwirklichen, weshalb ich eigentlich auch weg bin aus dem Büro.
Ist das für dich wichtig, am Ende des Tages so ein Tagwerk zu sehen, was du so mit den eigenen Händen und der Kraft und Energie dann verbracht hast?
Eigentlich schon. Also ich würde sagen, das funktioniert mal besser, das funktioniert mal schlechter, ob das jetzt stimmungsabhängig oder tagesformabhängig oder von was auch immer abhängig ist, in einem Weingut passieren viele Sachen. Da kann es auch sein, dass du das, was du ursprünglich vorhattest, jetzt mal irgendwie verwerfen musst und irgendwas anderes machen musst. Aber grundsätzlich kannst du viel erledigen und machen, um am Ende eben ein Resultat zu haben. Und das ist für mich schon wichtig. Ja, also ich bin, glaube ich, weiß nicht, ob das andere auch so sehen, aber ich glaube, ich versuche immer recht strukturiert zu arbeiten, um halt eben am Ende auch zu sagen, okay, jetzt habe ich das erledigt, morgen kann dann wieder irgendwas anderes gemacht werden, aber ich brauche das auch. Also ich mag es nicht, wenn ich mich in 1000 Sachen verzettel, sondern ich arbeite lieber eins nach dem anderen ab und versuche so auch irgendwie eine gewisse Struktur reinzubringen. Mhm.
Gerade schon gefragt wegen Druck und Erwartungshaltung. Hast du die danach jemals gespürt mit den Jahrgängen, dass du weißt, du bist im Fokus von Sommeliers, von Weinkritikern, von Märkten, die sich ändern, die eine gewisse Erwartungs- und Stilistik, Erwartungshaltung an die Weine haben?
Nee, eigentlich nicht. Das ist aber auch so der Stilistik Köhler Ruprecht geschuldet, weil wir halt quasi immer so, also, naja, es ist, also, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also man hat ja schon auch einen eigenen Anspruch, ja, und den eigenen Anspruch, gut zu arbeiten, dem möchte ich natürlich gerecht werden. Was aber mit der Stilistik Köhler Ruprecht da am Ende dann immer bei rauskommt, ist immer was anderes, ne? Also, weil halt jedes Jahr, jeder Jahrgang anders ist. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, hier Folgejahrgang wird genauso sein wie der letzte Jahrgang. Deshalb oder versuchen wir irgendwelche Kritiker oder Sommeliers oder sonst wen glücklich zu stellen. Eigentlich stellen wir die Weine so her, das ist in erster Linie so, das werden die Weine so produziert, wie wir sie möchten. Ja, und wer das dann eben bewertet, es ist eine völlig andere Nummer, aber das stand nie im Vordergrund. Also da wurde kein Druck gemacht oder wir schicken die Weine ja auch nirgends ein, um Bewertungen zu bekommen. Also wer die Weine bewerten möchte, der kommt ins Weingut. Aber ansonsten stellen wir die jetzt nicht aktiv irgendwo an, um Bewertungen zu bekommen.
Wie stolz ist man auf den ersten Jahrgang?
Ja, schon sehr stolz. War jetzt auch 2014 ja kein ganz so einfaches Jahr, aber die Weine, die aus 2014 dann hervorgegangen sind, finde ich schon, bin ich stolz drauf, aber ich bin grundsätzlich eigentlich eher jemand, der das nicht so an die große Glocke hängt. Also das ist so mehr so für mich selbst. Ne? Mhm. Wenn ich die Weine dann irgendwie mal wieder zurückprobiere oder so, dann denke ich so, ach cool. Ja, war schon. Wobei es ist, also die ersten paar Jahre war das natürlich auch schon viel versuchen oder also nicht probieren, nicht Wein probieren, sondern einfach vertraut werden mit der ganzen Arbeitsweise, mit den Holzfässern, mit allem, was drumherum ist. Also das war, oder auch, keine Ahnung, die Verarbeitung und das Ganze, das, ja, das war ja eine Art, die ich vorher in der Form eigentlich nicht kennengelernt hatte, mit Spontangärungen. Also da war schon viel, auch Randtasten dran oder dabei.
Spürst du oder hast du gespürt, dass du souveräner geworden bist mit den Jahrgängen?
Ja, schon. Also ich habe, ich glaube, ich habe mir so ein bisschen einen Rhythmus entwickelt, was ich wie wann mache, beziehungsweise auch von den Vorbereitungen, was Füllungen angeht und so. Das ist halt schon immer so ein bisschen auch so ein Jonglieren, ne? Und auch so ein großes Kalkulieren und dann hin und her überlegen mit was, wohin, wie, wann. Aber da bin ich, würde ich sagen, schon souveräner geworden. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir uns räumlich ein bisschen vergrößert haben, um die Trauben auch anders verarbeiten zu können oder auch die Füllung anders vorbereiten zu können. Also das ist jetzt deutlich einfacher, als es noch zu Beginn war. Und das hat definitiv dazu beigetragen, ja.
Wie bist du in der Lesezeit?
Wie ich von meiner Stimmung her bin, oder?
Ja, angespannt, oder ist es eher
nee,
so?
Nee, ich liebe die Lese. Also ich finde die Lese, ich mag die Zeit total gern. Das ist so, Füllung ist nochmal Anspannung, ist mehr Anspannung für mich, definitiv, weil das dann so final ist. Na, da kommt das Produkt in die Flasche. Aber Lese ist so eine totale Freude mit dem, was jetzt reinkommt, mit dem, was dann in den Fässern ist und was so das Produkt der ganzen Periode, der Reifeperiode ist. Das finde ich voll spannend. Ich mag das total gern, weil wir da auch oft Praktikanten, also internationale Praktikanten haben, mit denen man natürlich dann auch ein bisschen mehr probiert oder also auch andere Weine probiert. Ich liebe den Geruch. Also einfach die Gärgerüche, ne? Also wenn Muster anfangen zu gären, ich liebe das. Das ist einfach so ein besonderes Aroma, was dann halt im Weingut ist. Es ist so eine, ich finde es auch eine total gesellige Zeit, weil wir da ja auch gekocht bekommen mittags. Und irgendwie, ja, es ist eine schöne, ich mag die Lesezeit, es ist eine richtig schöne Phase. Ist zwar auch anstrengend, sind intensive Tage, aber wir sind ja noch nie ein Weingut gewesen, was dann Nachtschichten einlegt und, keine Ahnung, morgens um 5 anfängt oder so. Das,
warum nicht? Also ich kenne viele, die da gefühlt 24 Stunden nonstop arbeiten.
Ja. Also da gibt's verschiedene Faktoren. Einer ist die Lesemannschaft. Da wird halt, also die fangen quasi um 7 oder um 8 an zu ernten und ernten, wenn quasi das Tageslicht, oder eigentlich fangen die um oder hören die um 5 oder um 6 auch auf. Ne? Also die arbeiten jetzt nicht zwangsläufig bis in die Dunkelheit hinein. Und früher war natürlich der Knackpunkt noch das Hotel, was dem Weingut angeschlossen ist, das Weiße Ross. Das heißt, da bist du dann auch limitiert, was die Arbeitszeiten angeht, um eine Presse laufen zu lassen. Ne? Wenn die Hotelgäste da über dir oder nebenan schlafen, da kannst du jetzt nicht bis Ultimo die Maschinen laufen lassen, geht halt nicht. Und eigentlich ist es auch immer so getaktet, dass wir ernten, einmeischen und am nächsten Morgen dann verarbeiten. Also jetzt quasi für die Rieslinge gesprochen, was ja der größte Anteil bei uns ist. Und alleine das gibt schon mal so einen Rhythmus vor, wo du halt nicht alles sofort, ne? Alles sofort auf die Presse und hast ein bisschen Zeit.
Schaust du manchmal rückblickend auf einzelne Jahrgänge, wenn du sie nochmal probierst und denkst so, na, ich hätte vielleicht die oder eine andere Entscheidung doch anders machen sollen, oder bist du da komplett fein mit allem?
Ja, also ich bin eigentlich, ich bin kein groß ja, nachtragender oder nach, ich hänge nicht irgendwas hinterher, nee. Also ich probiere die und das sind ja immer Entscheidungen, die dann auch gemeinsam getroffen werden. Und gut, letzten Endes, der Dominik hat ja die Finale oder entscheidet ja final, aber da darf ja auch jeder seine Meinung noch zu äußern. Und würde ich nicht groß anders machen.
Ich habe mal gelesen, dass statistisch gesehen jeder Winzerin und Winzer ungefähr 30 Jahrgänge haben, bevor sie dann in Rente gehen oder Zepter abgeben. Das klingt erstmal viel und ist dann eigentlich doch sehr wenig.
Mhm.
Gibt es bei dir so diesen einen Jahrgang, den du mal machen möchtest, wo du denkst, dass, wenn so alles passt, das wäre so das Highlight, die Krönung des Berufslebens? Oder gab es den vielleicht sogar schon?
Ja, ist ja immer subjektiv, ne? Also was sind für dich so die Highlights oder was macht sowas aus? Also es gab schon einige Jahrgänge, mit denen ich mega happy bin und die für mich auch so totale Monumente sind und die ich extrem mag. Aber da jetzt wahnsinnig ambitioniert nochmal irgendwas rauszukitzeln. Letzten Endes gibt ja die Natur immer die Basis vor, ja. Und wenn du daran halt eben gebunden bist, dann steht und fällt ja auch vieles damit. Also ich habe da jetzt nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt kein Ziel, einen 100-Punkte-Wein zu machen oder so. Das ist, also es ist nicht wirklich meine Ambition, weil zum einen ist es eine subjektive Geschichte, wer sowas probiert, und zum anderen muss es ja insgesamt, also vom Team her, müssen die Weine uns einfach so gefallen, wie wir es eben dann abfüllen. Und das ist das Wichtigste, ohne dass wir jetzt da, oder dass ich finde, dass, ja, keine Ahnung, dass da noch irgendwas wahnsinnig bahnbrechend, keine Ahnung, Tolles herauskommen muss. Also, ne, es ist irgendwie so, es wird ja jeder Jahrgang auch aufs Neue probiert. Also es ist immer so, es ist nie so rückblickend, wie war's oder was kommen wird. Das wird ja immer quasi aufs Neue dann entschieden, und aus den jeweiligen Jahrgängen das zu machen. Also ich finde immer, dass die, verzettel ich gerade voll.
Alles gut.
Nee, also ich habe grundsätzlich jetzt nicht da irgendwelche.
Was ist dein Lieblingsjahrgang aus deiner Zeit, wo du bei Köhler Ruprecht bist?
Schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es ein paar, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ich liebe 14, weil er unterschätzt ist. Weil er schon sehr geile Weine hervorbringen konnte, ob der Schwierigkeit, die halt im Herbst auch war, mit viel Niederschlag. 16 finde ich grandios, weil es einfach ein sehr karger, sehr schlanker Jahrgang ist. Genauso geil ist 17, weil es mega konzentriert ist. 19 auch. Ja, es ist echt schwierig. Ich habe, nee, ich, dann sage ich so, ich habe keinen Jahrgang, den ich den ich da herauspicken würde, weil es einfach mehrere gibt, die mich zu bestimmten, keine Ahnung, Anlässen oder in bestimmten Situationen dann einfach, ja, die ich dann rauspicken würde. Mhm.
Du hast gerade gesagt, dass du nicht die Ambition hast, einen 100-Punkte-Wein zu machen.
Mhm.
Für wahrscheinlich die Mehrheit der Winzer, gerade der Winzer und nicht der Winzerin, ist das aber ein totales Ziel.
Mhm.
Warum ist für dich so diese Auszeichnung oder Bewertung nicht wichtig?
Weiß nicht. Ich finde, das ist für mich. Ich finde, sowas hat immer so ein bisschen was. Ich will ja keinem auf die Füße treten, aber es hat immer so ein bisschen was Oberflächliches auch. Ich muss selbst hinter einem Wein stehen, den ich produziert habe, ob der jetzt 100 oder ob der 80 oder 90 Punkte hat, ist völlig Banane. Es ist natürlich wenn du das jetzt von der Verkaufsseite her betrachtest, ist es wahrscheinlich toll und schön, mit sowas den Wein dann auch präsentieren zu können, aber ja, weiß nicht, ist nicht so. Ich bin auch nicht so ein Freund von Urkunden und Zertifikaten und Tralala und hin und her. Ist einfach nicht meine.
Brauchst du Bestätigung für deine Weine auf eine andere Art und Weise? Oder bist du selber damit dir komplett?
Ich finde schön, und das habe ich auch, also ich war ja, bevor die Clara auf die Welt gekommen ist, viel mehr für Köhler und Brecht auch im Vertrieb, ne, oder im Verkauf auch tätig. Und habe das einfach geliebt, oder das mache ich immer noch gerne, ne, wenn Leute unsere Weine verstehen, die Philosophie verstehen und die Weine entsprechend gut ankommen. Und das ist für mich, mehr brauche ich nicht.
Ich habe mich immer gefragt, wenn Leute zu euch ins Weingut kommen oder du stehst auf Weinmessen und dann probieren die Weine. Guckst du in Gesichter, hat man es mal angespannt, wie die finden? Ob da sagen, das ist super oder ich mag das überhaupt nicht?
Ja, schon. Also mittlerweile kommen recht wenig Kunden, die das Weingut gar nicht kennen. Also eigentlich kennen fast alle, wir haben ja auch nicht so einen hohen Privatkundenanteil oder eigentlich einen sehr geringen. Aber alle oder fast alle, die ins Weingut kommen, kennen die Stilistik oder haben zumindest schon mal was drüber gehört und sind da einfach auch offen für. Oder wissen halt im Prinzip, was er erwartet. Und ja, auf Messen, wenn du dann halt ganz neu startest, finde ich es immer total spannend zu sehen, wie Leute reagieren. Also das, ja, oder wenn du die einfach mit der Geschichte, mit der Tradition, mit der Stilistik, wenn du die da mit abholen kannst. Doch, finde ich.
Findest du, dass du jedes Jahr so ein bisschen, also jetzt poetisch gesehen, ist ja der Wein jeder Jahrgang so ein Stück deines Lebenswerkes und deiner Lebenszeit, wenn man das jetzt ein bisschen sehr überhöht an der Stelle. Siehst du das auch so, dass du immer so ein Stück zurückgehen kannst und kannst so verschiedene Jahre deines Lebens quasi wieder trinken? Also du hast dann quasi, oh ja, der Jahrgang oder die Lese war so, dass das Erinnerungen hervorruft bei dir?
Ja, also schon so, ne, so Bruchstücke aus den jeweiligen Jahrgängen, die habe ich schon. Ne, da sind dann irgendwelche entweder Ereignisse oder Klimageschichten oder sonst irgendwas. Also mit irgendwas verbindet man bestimmte Jahrgänge schon. Und so, ja, so kann ich das dann meistens rekapitulieren, was irgendwie in dem Jahr war oder weshalb ein Wein vielleicht so und so war oder ja.
Jetzt kommt eine Klischeefrage, aber ich stelle sie trotzdem.
Achtung.
Was macht für dich ein großer Wein aus?
Einen großen Wein. Einen großen Wein macht für mich aus, wenn er mich von seiner Struktur her, von seinem Trinkfluss, wenn er mich da irgendwie packt und in den Bann zieht, ohne aufs Etikett zu gucken.
Wie oft kommt das vor?
Gar nicht allzu oft. Nee, also gar nicht mehr allzu oft. Also ist aber vielleicht auch dem geschuldet, weil ich halt auch nicht mehr so oft unterwegs bin. Na, da hast du natürlich mit Kollegen dann immer mehr Möglichkeiten, quer zu probieren oder abends noch, was weiß ich, bei irgendwelchen Essensgeschichten oder so Flaschen aufzuziehen. Aber so oft kommt das nicht mehr vor, nee.
Wie viel geht's bei deiner Arbeit um den Wein, aber wie viel geht's auch um das ganze Leben drumherum? Also
um das Leben Weingut oder?
Nee, so dieses so Landschaft, Natur, Jahreszeiten, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge im Vingert. Also es ist ja so, das ist ja etwas, was viele sich auch romantisieren, aber viele auch fasziniert eigentlich am Wein.
Ja, für mich war das eigentlich mit ein Grund, weshalb ich aus dem Reisbüro weg wollte, weil ich eigentlich näher an der Natur sein wollte und auch mit der Natur arbeiten wollte. Dass ich quasi jetzt nicht die Sonnenauf- oder Untergänge miterlebe, weil ich im Keller arbeite, ist jetzt was anderes. Aber ich arbeite ja trotzdem mit dem Produkt. Die Natur an sich ist für mich trotzdem total wichtig. Ich verbringe halt nur leider nicht mehr so viel Zeit draußen, wie ich das manchmal auch gern hätte. Aber es ist halt einfach so, ne? Kannst halt nicht alles haben. Aber ja, letzten Endes bestimmt die ja das Produkt, was ich dann letzten Endes verarbeite. Und das ist für mich trotzdem extrem wichtig.
Gab es diesen Moment im Weingut, wo du dachtest, so gerade ist alles gut, gerade ist alles perfekt?
Perfekt.
Aber so, es fühlt sich gut an?
Also ich bin, wenn so die Stimmung gut ist, wenn ein Jahrgang abgefüllt ist und wenn so irgendwie Entspannung auch eintritt, dann bin ich zufrieden. Aber das jetzt an einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Jahr an irgendwas festzumachen, nee, ist oft nach der Füllung. Also dass dann einfach so einmal durchgeatmet wird und perfekt ist es mit Sicherheit nicht, weil nichts wirklich perfekt ist, aber wenn man auch irgendwie zufrieden auf, keine Ahnung, eine Füllung zurückblickt oder eine Verarbeitung, ja.
Hast du immer gedacht, dass du einer Köhler-Ruprecht-Linie folgen musst?
Meinst du jetzt in Form oder in Bezug auf Ausbaumethode, dass ich das während meiner Ausbildung gedacht habe oder?
Generell immer noch so, das war gerade am Anfang, dass man so, weil es so traditionsreich ist.
Also gut, mir war schon klar, dass das so ist, als ich bei Köhler-Ruprecht angefangen habe, ne, das war mir schon klar. Mir war vielleicht nicht klar, was das wirklich in der Arbeitsweise einfach bedeutet. Aber die Tradition, die war mir klar. Aber letzten Endes haben wir ja trotzdem auch extrem viel Spielraum, auch innerhalb der Philosophie Köhler-Ruprecht. Also da, ja, sind wir auch nicht irgendwie so total dogmatisch und total eingefahren, sondern trotzdem offen.
Wie sehen dieser Spielraum aus? Also wie macht sich der bemerkbar? Wo
ja,
ist der?
Also es gibt zum einen kein Rezeptbuch für Wein X, Wein Y. Jedes Jahr, jeder Jahrgang ist anders. Jedes Holzfass präsentiert sich anders. In der Fülle an Holzfässern, die wir halt im Keller haben, kann es sein, dass du nur zwei Prädikate oder drei Prädikate machst ohne einen R-Wein. oder vielleicht auch mal nur, genau, also nur ein Kabinett trocken, nur eine Spätlese trocken, keine Auslese trocken. Ne? Also das ist bei Köhler-Ruprecht, es ist ja immer so, es kann vieles, aber es muss nichts. Mhm. Ja, und das ist so das, was uns halt viel Freiraum gibt. Und was aber auch, glaube ich, wirklich gut ist, um einfach einfach authentisch auch zu bleiben mit der Stilistik.
Heißt, ihr geht keine Kompromisse ein, jedem Jahrgang, wenn der Jahrgang das nicht hergibt, sondern
genau.
Nur das zu machen, wenn es wirklich
genau.
die Qualität da ist.
Genau, ja. Also nur das Prädikats wegen Auslese trocken zu machen, wird halt eben nicht. Ne? Also wenn es der Jahrgang einfach nicht hergibt, dann gibt es keine Auslese trocken. Ist dann halt so.
Wie viel Dialog gibt es zwischen dir und Dominik?
Also es gibt natürlich immer Abstimmungen. Ich habe ja auch meinen Platz im Büro, ne, mit Ray und Dominik zusammen, aber keine Ahnung, morgen sage ich dann, ich gehe jetzt runter in den Keller, ich mache das und das. Dann sieht man sich zum Mittagessen, dann sieht man sich abends wieder, also quasi, ne? Das ist jetzt auch nicht jeden Tag so, aber mal mehr, mal weniger, ja. Auch das ist immer auch so ein bisschen phasenabhängig, ne? Weil alle sind viel unterwegs und dann ja kann man sich mal mehr abstimmen, mal weniger, aber ja, keine Ahnung. Also ich kann das jetzt nicht in irgendwelchen Zahlen beziffern oder so. Aber wenn irgendwelche Anliegen sind, dann kann man die ansprechen oder dann wird es eben besprochen. Ja.
Wie unterschiedlich seid ihr beiden?
Oh Gott, was eine Frage. Wie unterschiedlich sind wir beide? Er Mann, ich Frau. Nee, keine Ahnung. Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, er muss halt so den allumfassenden Blick haben. Mhm. Den ich nicht haben muss. Ja? Also als Geschäftsführer von dem Weingut hat er halt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sachen oder auch ganz andere Kommunikationen, die ich halt nicht habe. Ne? Und ich bin halt quasi fokussiert auf den Keller. Insofern sind das schon, finde ich, schon Riesenunterschiede.
Hält er dir den Rücken frei?
Ja. Hm. Ja. Ja, also ich kann quasi meiner Arbeit nachgehen und ja.
Gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen euch?
Ja, es gibt schon auch, keine Ahnung, Sachen, die man jetzt mal, wo man jetzt nicht unbedingt einer Meinung ist, aber dann ja, wird das angesprochen. Ja.
Wir haben es gerade im Vorgespräch, habe ich das schon mit dir drüber gesprochen. Hast du manchmal das Gefühl, hinter Dominik so ein bisschen zu verschwinden, der mit seiner ganz überhaupt nicht bösartigen Art, sondern mit seiner Persönlichkeit einfach schon sehr viel Raum und Fokus auf sich zieht?
Zu verschwinden? Nee. Nö. Das sind einfach andere Arbeitsfelder.
Hm.
Also ich habe mein Arbeitsfeld im Keller und das war ja das, was ich eben sagte. Ne? Ich fokussiere mich halt da drauf und er ist halt das Gesicht vom Weingut. Das ist aber klar. Also das finde ich jetzt auch nicht schlimm und ja.
Du bist auch irgendwie das Gesicht vom Weingut, also immer daneben. Aber warum ist das für dich nicht so wichtig? Du könntest dich ja viel mehr in den Vordergrund stellen, aber man sieht dich dann auf Fotos, wenn man dann bei Social Media von euch irgendwie sieht man Franzi immer irgendwo im Keller arbeiten.
Ja, ist halt so. da bin ich halt auch mehr oder weniger die meiste Zeit. Aber ja, ich muss das nicht, brauche das nicht. Ja, ich mag nicht so im Vordergrund zu stehen, habe ich noch nie gewollt. Auch wenn ich lustigerweise, keine Ahnung, im Semester bei uns Semestersprecherin war oder so, ne? Und auch für einen Studiengang immer mal wieder irgendwie auf der Bühne oder so stand, aber an sich ist das nicht so mein Naturell. Also ich präsentiere gern, was ich gemacht habe oder was ich produziert habe, aber ich muss das jetzt nicht irgendwie nach außen tragen. Das bin ich nicht so. Nee.
Bis seit über 10 Jahren. Mhm. Köhler-Ruprecht. Mhm. Gab es nie den Gedanken, auch noch eine andere Station oder mal zu wechseln und woanders hinzugehen?
Ja, keine Ahnung. Also das ist schwierig, ne? Also mit Anfang 40 und oder fast Mitte 40. Plus Kind, also Entscheidungen werden jetzt auch eigentlich, oder was nicht eigentlich, aber mit Kind und Familie trifft man Entscheidungen doch auch nicht mehr ganz so spontan, wie man die vielleicht noch vor 10 Jahren getroffen hätte. Und wenn man weiß, was man an dem Betrieb hat und ne, wie viel Freiraum es gibt und ja, wie offen der Betrieb auch ist für verschiedenste Sachen, dann ja, also ich, das ist vielleicht auch nochmal, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ne? Also ich muss nicht irgendwo, keine Ahnung, noch eine bestimmte Position haben oder irgendwas Bestimmtes machen, das nicht. Was ich ein bisschen bereue, dass ich während dem Studium nicht noch mehr Praktika gemacht habe. Mhm. Oder vielleicht kurz danach, ne, dass ich einfach nicht gesagt habe, ich fange ein Jahr später oder könnte ich ein Jahr später anfangen, sondern einfach noch mehr die Weinwelt auf der arbeitenden Seite gesehen habe. Also ich finde, der Beruf, der lebt wirklich davon, dass du dich austauschst mit Kollegen. Also die Theorie in der Ausbildung oder im Studium, das ist eins, aber ich persönlich als ja so ein sehr praktisch arbeitender Mensch, ne, oder halt mit den Händen arbeiten. Also ich persönlich lerne mehr durchs Arbeiten als durch die Theorie. Ich brauche immer irgendwie, ich muss es gemacht haben, um es irgendwie verstanden zu haben. Und davon, finde ich, lebt halt irgendwie so die Weinbranche und der Beruf und durch den Austausch mit Kollegen, den kann man natürlich immer noch haben, ja. Aber in so Praktika von, keine Ahnung, 2, 3, 4 oder was weiß ich, 6 Monaten, da hast du halt nochmal so einen tieferen Einblick in Theorien, in Techniken, in ja, Herangehensweisen, den du halt in, keine Ahnung, ja, in dem ganz normalen, oder den du halt sonst nicht hast, ne? Sonst hast du halt nur deinen Ausbildungsbetrieb, in dem du lernst, das ist auch super. Aber einfach um so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, macht's definitiv Sinn. Ja, das ist so das Einzige, was ich bereue, aber ja.
Ich habe natürlich in deinem Instagram-Account auch ein bisschen rumgesucht, um Themen zu finden oder Sachen, mich wieder zu erinnern, die ich schon mal gesehen habe dort. 2020 warst du im Urlaub in Australien und hast danach noch bei der Lese beim Weingut bei Red Wines, Wheat Wines mitgemacht. Mhm. Und da hast du ein T-Shirt an mit so einem Astronauten drauf. Mhm. Und da drunter steht I need my space.
Das war lustig.
Wie viel Raum braucht...
Das hast du lesen können.
Ja, ich habe... wie viel Raum braucht oder wie viel Platz braucht Franzi?
Viel. Hm? Doch, Franzi hat schon immer irgendwie viel Platz gebraucht. Ich war auch schon immer so ein... Im Kindergarten haben meine Eltern schon gesagt, dass ich so ein kleiner Zigeuner war. Unangemeldet irgendwie mit nach dem Kindergarten zu einem Freund mit nach Hause und viel Zeit bei meinen Großeltern auch verbracht. Ja, nee, ich brauche viel Freiraum, viel Zeit. Also mich in irgendwelche. Und das, ich glaube, deshalb funktioniert das mit Köhler-Ruprecht auch so gut, weil es da halt keine Schubladen gibt, in die du gesteckt wirst. sondern du auch dir selbst so ein bisschen nicht überlassen wirst, aber du selbst vor dich hin arbeiten kannst. Und ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja.
Wie, also du hast gerade schon gesagt, also den Raum bei Köhler Hub hast du, den Platz. Mhm. Aber wie holst du dir denn hier in Kaltstadt und in der Pfalz, wo es ja auch alles irgendwie jeden kennt und auch manches ein bisschen enger wirkt als vielleicht in Australien?
Ich glaube, für den Ort gesprochen, da hole ich mir dann den Freiraum im Garten, ehrlich gesagt, weil das ist für mich, und das ist ja quasi der Teil, den ich jetzt von der Weinseite her ja im Moment nicht habe. Ne? Also das Arbeiten im Weinberg oder mit der Natur, das fehlt mir schon sehr. Also würde ich auch ganz gerne wieder mehr praktizieren, sofern das eben möglich ist. Aber wenn ich das oder solange ich das halt nicht habe und ich trotzdem in der Natur arbeiten kann, dann ist das mein Garten. Und das, das liebe ich. Also das macht mir total viel Spaß. Und das ist dann auch so ein totales Verlieren der Zeit. Also ich schalte da dann ab. Ich brauche auch keine Ahnung, ich muss nichts auf dem Ohr hören oder sonst irgendwas, sondern ich bin dann einfach dort und wurschtel vor mich hin und ja.
Ist es dieser Raum für dich ganz alleine, so mal ohne Familie, ohne Weingut?
Ja, es ist also nicht immer ohne Familie. Also klar, der Wolfgang, der hilft mir da auch, aber mehr für die groberen Sachen, ne, wenn es irgendwie um Freischneiden oder Häckseln oder sonst irgendwas geht. Aber die Clara ist auch hin und wieder dabei. Ich meine, bei einem 80%-Job, da hast du jetzt auch nicht so viel Freiraum, dass du da, keine Ahnung, Stunden für Stunden verbringen kannst. Und die Wochenenden, da ist ja natürlich auch Familie drumherum. Also ich habe da nicht wahnsinnig viel eigene Zeit oder Zeit für mich. Aber wenn ich die mal habe, dann genieße ich die.
Mhm.
Ja.
Hast du Sehnsucht nach der weiten Welt?
Ja. Ja. Ja, doch schon. Also gerade hier das Bild, das ist der Leuchtturm von Neuseeland, von Cape Ranga, wo ich ja 2003 war. Und das ist echt ein Land. Und mein Kollege, der Felix, der war jetzt gerade dort. Das hat mich echt so wieder gepusht, dass ich da ja eigentlich unbedingt gerne mal wieder, also das ist für mich wirklich weite Welt, ne? Also weite Welt ist natürlich, kann natürlich auch was anderes sein, aber weite Welt ist wirklich Neuseeland. Ja, also danach habe ich echt Sehnsucht, ja.
Was gibt dir das Reisen oder was gibt dir oder gab dir Neuseeland?
Neuseeland. Neuseeland hat mir, ich weiß nicht, Neuseeland hat wirklich mein Herz und meine Seele total erfüllt. Also ganz krass. Hab ich vorher noch nie in der Form erlebt. Ich war 2003 dort für ein Dreivierteljahr. Also mit Anfang 20 und alleine auf sich selbst gestellt zu sein, sich ein Auto zu kaufen und dann eben durch das Land zu reisen und sich selbst so einen Arbeitsalltag zu schaffen. Das hat mir damals Selbstständigkeit gebracht, ne, aber auch irgendwie so Freiheit und einfach die Menschen kennenlernen und so tief eintauchen zu können in die Kultur und in das Land und die Landschaft und ja, das alles irgendwie so aufzusaugen. Also ich habe das wirklich, wirklich aufgesaugt und bin seitdem auch total fasziniert und das hat mich nie losgelassen, das Land, nie. Also kein anderes Land. Ich liebe Italien wir lieben Italien als Reiseziel, auch für die Familie oder auch Spanien, keine Ahnung, auch andere Länder, aber keins hat mich so gefesselt wie Neuseeland.
Schubst du dich manchmal aus der Komfortzone oder musst du geschubst werden?
Ich muss eher geschubst werden.
Warum?
Ich glaube, ich bin nicht so gut im Konflikte angehen.
Mhm.
Ja, ich bin eher so, ich mache dann eher die Tür zu. Oder lass dann irgendwie Zeit vergehen. Also ich, ja, das, also ich muss da eher mal so ein bisschen rausgeholt werden.
Aber Neuseeland war auch ein aus der Komfortzone sich bewegen?
Neuseeland war eigentlich so ein Durchatmen für mich. Weil das 2003 war, da habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt. Und das war aber schon, ich wusste, also irgendwie dann, ich muss danach definitiv raus. Und das war für mich erstmal so das Durchatmen. Und danach war auch klar, ich ziehe dann aus und suche mir eine eigene Wohnung. Und ja, war das einfach frei sein, ne? Also nicht mehr irgendwie zu Hause ein kleines Kinderzimmer in Anführungszeichen zu haben, sondern ja, frei zu sein. Das war Neuseeland für mich.
Gibt deine Arbeit dir auch Freiheit?
Ja.
Anstatt dieser Bürojob, wo du von 9 to 5 sitzt.
Definitiv, ja. Also viele, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne, die ja, viele Möglichkeiten, nicht so viele Vorgaben oder Regeln zu haben, ja.
Gibt's einen Traum?
Bald mal wieder zurück nach Neuseeland.
Mhm.
Das ist der Traum. Ja.
Wäre das ein Plan B gewesen?
Ja, der war auch fast, mal kurz überlegen, 2005, genau, hätte der auch fast wahr werden können, aber da habe ich einen Rückzieher gemacht. Da, keine Ahnung, also ich war wieder im Reisebüro, ich habe dann irgendwie gedacht, so, also entweder ich mache es jetzt oder ich mache es nie, und habe mich dann auf eine Stelle in Neuseeland beworben, auch in der Reisebranche, und habe dann doch den Rückzieher gemacht.
Komfortzone? Bereust du das?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bereue es des Landes wegen, aber ich bereue es nicht der Entscheidung wegen, weil ich vielleicht nicht den Weg in die Weinbranche eingeschlagen hätte. Und das ist für mich die größte Entscheidung. Und eigentlich bin ich ja jetzt auch, oder nicht eigentlich, ich arbeite jetzt ja auch länger als Winzerin, als ich damals als Reiseverkehrskauffrau gearbeitet habe. Insofern, nee, das bereue ich nicht. Also das ist für mich der wichtigste Weg gewesen, dass ich das gemacht habe. Und einfach auf das Gefühl zu hören, dass es was anderes sein soll. Es hat halt ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wirklich wusste, wo es hingehen soll. Aber die Entscheidung zu treffen, ja, das war die absolut richtige.
Was fasziniert dich so an dieser Weinwelt?
Weil sie irgendwie klein und groß zugleich ist. Also klein, weil du so viele Gesichter auch auf internationaler Ebene immer wieder triffst und so viele ja nette Kontakte hast und einfach alle irgendwie so das gleiche Thema haben, über das sie dann reden, aber doch so vielseitig sein kann. In der Arbeitsweise, in, ja, keine Ahnung, also es gibt so viele Bereiche, in denen du arbeiten kannst. Ja.
Würdest du sagen, dass diese Menschen, die man in der Weinwelt trifft, also gerade auf Weinmessen, wenn der Austausch kommt mit anderen Winzerinnen und Winzern, dass das ein eigener Schlag von Mensch ist, als vielleicht der, der im Büro sitzt und seinen Job macht?
Ja, grundsätzlich, also ich glaube, das würde ich schon auf jeden Fall bejahen. Also ich empfinde die als einfach so ein bisschen offener insgesamt als, ja, nicht so eingefahren, sondern einfach, weiß nicht, ist ja auch oft mit, ob das jetzt Winzer sind oder ob das Gastronomen sind, das ist ja, man arbeitet trotzdem mit einem Produkt, ne, und ein Lebensmittel oder Genussmittel ist nochmal was anderes als eine Softwarelösung oder was auch immer, ne? Das ist, ja, es ist einfach ein lebendigeres Produkt und finde ich, das wirkt sich schon in den Menschen auch aus, ja.
War Köhler-Ruprecht auch so ein bisschen so ein Tor zur Welt? Weil so gerade vor der Familie, du warst zum Beispiel in Chicago mit Köhler-Ruprecht, habe ich noch gesehen und so und bist ja immer unterwegs gewesen.
Definitiv, ja, definitiv. Also ich habe das eigentlich die Leidenschaft vom Reisebüro mit dem vielen Reisen, das habe ich dank Köhler-Ruprecht auch anfangs echt super weiterführen können und bin wirklich auch viel, viel rumgekommen. Also viel in den USA gewesen, ja, in Europa natürlich auch, aber das war schon richtig cool. Ja, definitiv ein Tor. Ja.
Willkommen zur letzten Frage, Franzi.
Schon.
Schon. Jetzt ist schon eine Stunde um. wenn du so auf die Zeit zurückblickst in der Weinwelt mit Köhler-Ruprecht und mit all den Faktoren, die so dieser Job mit sich bringt, also hier lokal zu arbeiten, zu reisen, was auch immer, Menschen kennenzulernen, wie sehr hat dich das verändert oder wie verändert dich das immer noch?
Müsstest du eigentlich andere Fragen, die mich dann eher betrachten? Gute Frage. Ich finde sich selbst zu gut einzuschätzen immer sehr schwer. Also schön ist, dass es einen ja immer irgendwie so ein bisschen man muss einfach offen bleiben, finde ich. Also das ist irgendwie so das, was die Weinwelt mir vor allen Dingen gezeigt hat, dass es ja da irgendwie es gibt kein richtig und kein falsch. Ne? Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Herangehensweisen, aber es gibt letzten Endes keinen, ja, wie gesagt, kein richtig und falsch. Und das hat mich schon geprägt auch, dass man da einfach offen ist. Was ich zwar grundsätzlich auch bin, ne, aber von der Arbeitsweise her oder von der Arbeit her.
Auch vom Leben?
Ja, also bedingt schon auch, aber ja, also Leben, klar, da gehört die Familie dazu, ne, das bindet einen ja schon nochmal anders, aber von der Arbeitsweise, ja, definitiv. Es ist kein nicht wirklich ein 8-to-5-Job, in Phasen schon, aber auch in vielen Phasen nicht. Aber ja, einfach offen und flexibel. Flexibilität, das ist, ja.
Franzi, vielen Dank. Trotz der angeschlagenen Stimme. Und
ich habe zu danken.
Und dass es noch geklappt hat.
Ja.
Und ich freue mich jetzt auf einen kleinen Spaziergang zum Weingut.
Oh, sehr gern.
Ich bin sehr gerne in Gast. Danke nochmals, Franzi.
Sehr gerne, ich danke dir.